Radio 1, nur für Erwachsene.
Mein nächster Gast heißt Van Bole Menzel und ist deutscher Architekt laotischer Herkunft. Wobei, ich habe das eingangs schon erzählt, Architekt natürlich viel zu kurz greift. Aufgewachsen im Wedding, studierte er nach Aktivitäten in den Bereichen Rap und Graffiti, Architektur und besuchte einen Tischlerkurs, der auf direktem Wege Inspiration für seine Arbeiten wurde. Von ihm stammen der 24-Euro-Chair und die Idee sowie auch die Kollektion der Hartz-IV-Möbel. Aktuell beschäftigt er sich sehr mit der Optimierung von Tiny-Häusern. Er will unser Leben verändern und auch verbessern. Also würde ich sagen, herzlich willkommen dem Architekten und Visionär Van Bole Menzel. Herzlich willkommen bei Radio 1.
Hallo alle zusammen. So sehen Sie also aus, die Radio 1 Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, das ist immer ein schöner Abgleich. Ne? Man sitzt zu Hause und denkt, ja, was mögen das für Leute sein? Bitte schön.
Ja, genau, so sehen die aus. So, aber ehrlich gesagt, ich habe mir euch genau so vorgestellt. Nette Menschen.
Ja, absolut. Und ich finde das auch schön, dass man da hier mal so ein bisschen auf Konfrontation ist. Gast, Publikum. Ne? Also das ist ganz schön, weil wie ich aussehe, können die sich ja immer im Internet angucken oder schon bei anderen draußen Aktivitäten. Ich glaube, es ist die spannende Frage des Abends immer, wen haben die so als Gast in ihre Gewalt gebracht? Und ich hatte heute, ich habe es dir vorhin schon beim Begrüßen gesagt, sehr, sehr viel Spaß beim Eintauchen in dein Leben. Aber ich habe mich ernsthaft gefragt, wie sieht eigentlich so ein ganz normaler, wir vergessen mal irgendwelche Gastprofessuren, wir vergessen Corona, wie sieht ein stinknormaler Arbeitstag bei dir aus? Hast du sowas wie ein Büro, ein Team? Gehst du irgendwo hin? Arbeitest du zu Hause? Wie ist das?
Ja, tatsächlich habe ich kein Büro. Ich habe ja verschiedene Vereine gegründet und bin auch Geschäftsführer von einer gemeinnützigen Organisation namens Tiny Foundation. Aber es ist Teil des Projektes, dass ich versuche, die Stadt als Büro zu nutzen. Das heißt Spielplätze, Parks, Cafés. Ich habe viele, viele Entwürfe in U-Bahnhöfen gemacht, in der Kita. Ich habe im Bällebad vom Familienzentrum Mehringdamm zum Beispiel mal einen Film geschnitten. Und versuche einfach so die Orte, die die Stadt anbietet, auch zu nutzen. Schwimmbäder zum Beispiel. Also es gibt ja auch viele Räume und Örtlichkeiten, die wirklich wenig entdeckt sind. Und ich finde, wir sollten noch viel mehr das machen.
Und das klingt so, als würdest du es auch gut finden, wenn Leute sich wundern, dass da einer im Bällebad sitzt und irgendwas vor sich hinzeichnet. Die sollen dich dann auch ansprechen. Das fändest du sicherlich gut, oder?
Ja, es kommt immer darauf an, also womit ich gerade beschäftigt bin. Beim Filmschneiden und so weiter musst du ja sehr konzentriert sein. Da möchte ich natürlich nicht angesprochen werden. Aber da haben mich natürlich ganz viele Kinder, die dann auch im Bällebad waren. Das ist ja für Kinder, dieses Bällebad.
Die haben mich nicht gefunden, dass du das sagst, ja.
Die meinen so, hey, weg hier aus unserem Bällebad. Ich meinte so, hey, ich bin in Frieden gekommen. Ja, es ist aber auch nicht nur, weißt du, es ist nicht nur das Bällebad, es ist auch so dieses Zusammenführen von verschiedenen Lebenssituationen. Das ist mein Experiment. Also ich habe zum Beispiel zur Eingewöhnung von meinem Sohn, da musst du ja 6 Wochen lang immer in der Kita hocken. Ja, du hast ja nichts zu tun, du hockst ja nur rum.
Wenn es gut läuft, hast du nichts zu tun, ja, das stimmt.
Nee, man soll ja nichts machen, man soll sich ja zurückziehen und möglichst die Kinder da so allein lassen. Und was machst du da? Und dann habe ich natürlich angefangen, da die ersten Zoom-Konferenzen zu machen und zu arbeiten einfach. Die haben auch einen Drucker da und eigentlich kannst du alles machen, ja. Und es ist ja schade, oder, wenn wir das nicht nutzen würden, weil der Drucker, der will ja auch benutzt werden.
Ich finde das wundervoll, weil das, was du jetzt erzählst, das konnte ich ja nicht ahnen, aber nach dem, was ich gelesen habe, habe ich gedacht, genauso habe ich mir das vorgestellt. Du siehst aus wie jemand, der so vom Leben aus guckt, okay, was geht und was mache ich so damit? Ich bin über den Begriff Karma-Ökonom gestolpert. Welchen Bezug hat Karma zu deiner Arbeit, zu deinem Leben? Wie würdest du das erklären wollen, diesen Begriff?
Ja, ich bezeichne mich als Karma-Kapitalist, könnte man schon fast sagen. Das heißt, ich versuche nicht den eigenen Profit für mich selbst oder für meine Firma zu mehren. Das ist nicht das Ziel, sondern ich beschäftige mich ziemlich intensiv damit, was ist eigentlich Karma oder was ist gut oder was ist richtig in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, in dieser Stadt und richte mein komplettes Handeln danach aus, dass dieses Karma, von dem ich glaube, dass es ist, dass es gut ist, das zu mehren, das heißt, alles, was ich tue, mache ich dafür, dass es einfach besser wird um mich herum, weil ich fest daran glaube, dass wenn es für die Gemeinschaft gut läuft, dann läuft es letztendlich für mich dann auch gut.
Ja, absolut. Das ist sehr gut erkannt und sehr gut umgelegt von diesem Karma-Prinzip irgendwie auf deine Arbeit. Bist du überhaupt als klassischer Architekt unterwegs? Also baust du für Leute Scheunen aus oder Häuser um oder suchst du dir deine Projekte eher selber und entwickelst die dann?
Ja, es gibt natürlich schon immer wieder auch Anfragen, ne? Irgendwie irgendein Dachgeschoss mal zu effizienter auszubauen oder ein Einfamilienhaus, eine Kita habe ich vor kurzem mal mit entworfen. Aber ich würde mal sagen, diese Dinge, das können andere besser als ich. Ja, also wie man jetzt ein besseres Café, ein besseres Restaurant, ein besseres Büro plant, das können andere sicherlich besser. Ich bin eher so, ich sag mal, für die kleinen Dinge bin ich zuständig. Ne? Also für kleine Räume, kleine Probleme, so kleine Grundrisse, da bin ich ziemlich gut drin.
Ja, wobei ja das Lustige ist, das ist ja nur vermeintlich klein. Wenn sich deine Visionen durchsetzen, dann betreffen die ja schon uns alle und dann ist es gar nicht mehr so klein. Aktuell arbeitest du an einer digitalen Wohnungsbau-App. Was soll die machen?
Die digitale Wohnungsbau-App oder abgekürzt DigiWo, die soll praktisch auf dem Handy, ne, Laien, also Leuten, die jetzt auch nicht Architektinnen oder Stadtplanerinnen sind, helfen, einfach wenn sie so flanieren durch die Stadt und irgendwo eine Baulücke sehen oder einfach irgendwie zu viele Parkplätze sehen, dass sie diese digitale Wohnungsbau-App rausholen aus ihrer Tasche und einfach so gucken, okay, was könnte man eigentlich hier machen? Und ich habe hier so die besten Grundrisse, die man so machen kann für gemeinschaftliches Wohnen, einfach da mal so zusammengefasst. Und dann kann man wirklich mit zwei Mausklicks kann man so einen fünfgeschossigen Bau planen und sieht auch darin gleich, wie viel das kosten würde, also was du sozusagen an Bauinvestitionen tätigen musst und auch, was du damit verdienen würdest, wenn du das dann wirklich machst.
Aha, verstehe. Karma-Kapitalist, ja. geht's dir darum, dass man mehr lernt, mit Ideen und Räumen zu spielen oder sind das konkret gedachte Vorschläge, die diese App da macht?
Das ist beides, aber übergeordnet würde ich sagen, geht's um die nächste Stufe der Demokratisierung. So könnte man es vielleicht sagen. Mhm. Also was mich total interessiert ist, was ist die Bevölkerung, Laien, Profis, Nicht-Profis, wozu sind die imstande, wenn man sie lassen würde? Also Wikipedia zum Beispiel, ne, ist ja so vielleicht das erfolgreichste Projekt. Es gibt aber auch ganz viele Hobby, Forscherinnen und Forscher, die zum Beispiel Vögel zählen, ja, weil dafür gibt es einfach kein Geld, die Leute zu bezahlen. Und dann gibt es Leute, die machen das freiwillig und auf Hobbybasis unbezahlt. Und das ist so eine Bewegung und so ein Trend, den ich hochspannend finde. Also wo das aber noch nie passiert ist, ist in der Architektur und in der Stadtplanung. Klar, gibt es Bürgerbeteiligungsverfahren, mhm. Ja, aber die sind schon sehr, sehr stark gelenkt. Da könnte jetzt zum Beispiel eine Nachbarin oder ein Nachbar jetzt nicht reinkommen in so einen Workshop und sagen, so, ich bezahle das jetzt oder ich werde jetzt da irgendwie Genosse oder so, sondern das ist schon sehr, sehr linear ausgerichtet, wie so ein Bürgerbeteiligungsverfahren ist. Und ich frage mich, was würde passieren, wenn es so eine Art Wikipedia der Stadtplanung gibt? Also wenn wirklich Laien anfangen würden, die Stadt zu bauen, also richtig zu bauen mit Tiny Häusern, mit Plänen, mit Entwürfen und die Bauämter fluten mit Bauanträgen.
Ja, ich für meinen Teil frage mich nach einem Blick auf die Uhr, was wir wohl noch für spannende Erkenntnisse im zweiten Teil unseres Gesprächs von dir präsentiert bekommen. Ich finde das wirklich, wirklich großartig, weil der Denkansatz so ein total anderer ist. Ich versuche da mal die Kontrolle zu behalten über das sehr erkenntnisreiche Gespräch mit Van Bole Menzel, Architekt und, wie ich gesagt habe, Visionär. Da bin ich bestimmt nicht die Erste, die auf die Idee gekommen ist. Er denkt in seinem Beruf Sachen ganz, ganz neu und anders. Meine Redakteurin, es gibt in der Tat übrigens eine, die war ganz begeistert von einer Idee von dir, dass du nämlich empfiehlst, ohne Tasche aus dem Haus zu gehen. Was hat's damit auf sich?
Das ist auch so ein Experiment. Ich bin vor kurzem, es war noch vor Corona, hatte ich ein Projekt gehabt mit der Universität in Kinshasa im Kongo und bin tatsächlich mit kurzen Hosen und T-Shirt ins Flugzeug gestiegen. Ich hatte keine Tasche dabei, keine Laptop-Tasche, keine Gürteltasche, keine Kulturtasche. Ich hatte meine Zahnbürste einfach so eingesteckt. Und ich wusste ja, dort ist es genauso wie hier auch der Fall, dass es von allem zu viel gibt. Also Klamotten, T-Shirts und so weiter. Und dann weiß ich, okay, wenn es dort zu viel Hosen gibt, zu viel T-Shirts, dann muss ich ja nicht jetzt extra noch welche mitnehmen und die dann auch nochmal belasten mit meinem Zeug. Das heißt, ich gehe grundsätzlich immer ohne Tasche raus und guck einfach mal, was passiert. Ich behaupte, es macht Menschen sozialer, wenn sie zum Beispiel nach einem Taschentuch fragen müssen, eine wildfremde Person, als immer alles dabei zu haben.
Okay. Du beschäftigst dich aktuell ja sehr mit Tiny-Häusern, ne? Und zwar nicht so im Sinne von, also ich gestehe einfach mal, die meisten Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich über das Thema Tiny-Häuser rede, die denken sich eher so, ja, das wäre ein schöner Zweitwohnsitz draußen. Du denkst das aber mehr so mit, so sollten wir in Zukunft eigentlich alle wohnen. Und das geht sogar darüber hinaus, wenn ich das richtig verstanden habe. Du glaubst, dass ein Tiny-Haus in Kombination auch reicht, um da drin zu arbeiten und zu wohnen. So aus deiner Erfahrung oder Vision und Idee, wie viel Quadratmeter braucht man, um sich zu verwirklichen, zu wohnen und vielleicht dann auch den Arbeitsplatz in diesem Tiny House unterzubringen?
Ja, die Frage kommt oft, ne? Wie viel Quadratmeter braucht ein Mensch, um glücklich zu sein? Aber die Frage ist eigentlich falsch. Die müsste eigentlich richtiger lauten, wo braucht man die Quadratmeter?
Aha.
Und zwar würde ich behaupten, dass die Menschen ja, also jeder ist ja irgendwie anders, aber es gibt viele Menschen, die haben so, ich sag mal so drei Orte in ihrem Leben. So, man sagt auch First Place, Second Place, Third Place. Das heißt, der Ort, wo man aufwacht, ist bei den meisten schon immer derselbe, aber es gibt auch Leute, die wachen jedes Mal woanders auf.
Ja gut, die brauchen noch kein Tiny House.
Oder gerade vielleicht die erst recht. Dann gibt es halt den Second Place, ne, also der Ort, wo man dann immer regelmäßig hingeht. Das kann halt ein Büro sein oder die Uni, Ausbildungsstätte, Kita, was auch immer. Vielleicht auch eine Klinik, wo man gepflegt wird. Und der dritte Ort ist halt alles andere, ne? Also es kann ein öffentlicher Platz sein und so weiter. Oder ein Café. Und Ich behaupte, dass die Art und Weise, wie wir Städte planen, überhaupt nicht passt zu der Art und Weise, wie Menschen eigentlich sich bewegen in der Stadt. Und das führt zum Beispiel dazu, dass wir ständig immer pendeln müssen zwischen den Orten. Wir müssen immer irgendwo hinfahren morgens und dann im Rush-Hour-Verkehr wieder zurückfahren. Und das ist ja der Grund, warum es die Klimakrise gibt, weil wir viel zu viel fahren, viel zu viel verkehren.
Das ist auch zum Beispiel der Grund, warum die Leute so gestresst sind, weil man einfach so irre viel Zeit damit verquatkert, irgendwo hinzufahren, statt einfach irgendwo zu sein und irgendwas zu tun. Also das ist ein vielschichtiges Problem. Und wenn ich so deine Ausführungen zu dem Thema richtig verstanden habe, dann liegt das, glaube ich, daran, dass wir immer noch in so Städtekonstrukten wohnen, die aus dem Industrialisierungszeitalter kommen, wo einfach unglaublich drauf gebaut wurde und drauf Rücksicht genommen wurde, wir brauchen Platz für Autos, die müssen fahren können, die müssen parken und so. Das ist natürlich alles ja aus bekannten Gründen nicht mehr zeitgemäß und wir werden umdenken müssen, ne? Und ist denn wirklich so ist die Vision, wir schrumpfen uns alle zurecht und sind aber eher an Orten, wo wir dann möglichst vieles erledigen können und eben gar nicht mehr so viel unterwegs sein müssen, unnötig. Für wie realistisch hältst du das? Ich meine, der Ansatz ist gut, nicht, dass du mich falsch verstehst. Der Ansatz ist gut und richtig. Aber was denkst du, wie beweglich ist die Menschheit? Wie offen sind wir denn schon für diesen Umbruch?
Naja, wenn man sich mal anschaut, welche Rolle heute ein Dreirad spielt, ja, ein Lastenrad nennt man das ja auch heutzutage im Vergleich zu vor 20 Jahren. Also das ist ja schon erstaunlich, ne, wie viele Menschen so für 2000 Euro so ein Fahrrad kaufen und damit dann praktisch ein SUV ersetzen wollen. Und das hätte es ja vor 20 Jahren auch noch nicht gegeben. Von daher kann man optimistisch sein. Oder überleg mal, von heute auf morgen war auf einmal Atomkraft abgeschaltet. Ja, also auf einmal ist das kein Thema mehr. Ich denke, man kann auch über das Auto nochmal neu nachdenken. Auch, es ist nicht nur das Auto, es ist auch die Art und Weise überhaupt, wie wir arbeiten. Vor allem, wie wir arbeiten. Also, ich weiß, dass es nicht so gut klingt, wenn man sagt, Wohnen, Arbeiten, Freizeit ineinander fließen lassen. Aber wir haben es ja mit Corona erlebt. Dieses Homeoffice war für viele irgendwie nicht nur schlecht. Ja, es war auch ein Segen, dass viele einfach sagen konnten, ich arbeite jetzt einfach mal von dort aus, wo ich meinen Lebensmittelpunkt habe. Und ich glaube, diesen Menschen hätte es zum Beispiel geholfen, wenn sie sagen könnten, okay, ich will zumindest mal einen Anlass haben, von meinem Schreibtisch aus wegzugehen, um zu arbeiten, zum Beispiel in einem Tiny House, was vor der Tür steht, anstelle eines SUVs, einfach auf einem stinknormalen Parkplatz.
Mhm. Ich glaube, das ist unglaublich vielschichtig und auch ein sehr groß gefasstes Projekt. Aber du hast natürlich recht, ob jetzt freiwillig oder eher den Umständen geschuldet, wir nehmen schon vieles in Angriff und hoffentlich beschleunigt das einfach auch so unseren Willen zur Veränderung, weil wir müssen ja einfach was ändern und das stimmt. Deine Visionen erstrecken sich ja auch auf Unternehmer, also vor allen Dingen auch auf den Begriff oder die Funktion. Du hast es schön in einem Interview gesagt, der Begriff als solcher ist ja schon falsch, der Unternehmer sollte zum Untergeber werden. Das finde ich sehr schön. Bevor uns die Zeit wegläuft, weil ich fand es einfach so einen hübschen Gedanken, kannst du das kurz ausfassen, was am Unternehmer falsch ist und warum er Geber werden sollte?
Ja, im Kern steckt eigentlich da drin die Kritik am Wachstum, ja, dass wir halt immer nehmen und immer mehr. Und das geht ja gar nicht. Und ich glaube, was aber schon geht, ist, dass wir geben und von mir aus davon immer mehr.
Ja, geben ist seliger als nehmen, ne? Und da bringen wir deine Ideen eigentlich auf so ganz basismäßige Sachen runter. Du arbeitest aktuell, beziehungsweise es startet, soweit ich weiß, nächsten Montag an einem Projekt von Arte für die und in Kooperation mit der Frankfurter Buchmesse. Kannst du kurz umreißen, worum es da geht?
Ja, also wenn man uns dann sehen würde, wir sind, glaube ich, 5 bis 7 Protagonistinnen, die wie bei so einer Casting-Band zusammengewürfelt wurden. Wir kennen uns alle überhaupt nicht. Da ist Meetu Sanyal dabei, die diesen Bestseller-Roman geschrieben hat, Identity. Da ist Francis Guéret dabei, ein Architektenkollege, den ich sehr, sehr schätze. Und einige andere. Mhm. Ja. Und wir sollen einfach auf einem Schiff 6 Stunden Zeit verbringen und ein Buch schreiben.
Zum Thema?
Weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht.
Okay.
Hilfe, holt mich hier raus. Ich bin ein Star, keine Ahnung.
Nein. Ich glaube, es geht um Zukunftsvisionen und unterschiedliche
es geht um Visionen,
klar. Ansätze, genau. Aber das Spannende daran ist, dass ihr nicht einfach nur vor euch hin diskutieren sollt, sondern es ist gewünscht, dass ihr am Ende euch auf irgendwas einigt, dass ihr mit einer konkreten Idee, was auch immer das ist, ihr könntet ein Buch schreiben, ihr könntet aber einfach auch was skizzieren oder, keine Ahnung, irgendwas tun. Es ist jedenfalls ein unglaublich spannendes Projekt und das Ergebnis wird auf Arte am 23. Oktober unter dem Titel Wie wollen wir leben um 23.10 Uhr ausgestrahlt werden. Sie können das linear oder auch im Stream erleben. Ich würde einfach sagen, wir sehen Van Bole Menzel also da im Fernsehen, im Internet oder einfach an anderer Stelle bei der Arbeit. Vielleicht treffen wir ihn im Bällebad unseres Vertrauens, wo er mit vollem Elan und tollen Visionen an der Realisierung seiner Ideen für uns arbeitet. Ich danke dir total, dass du Lust hattest auf das Gespräch. Du warst ein recht kurzfristiger Gast. Danke, dass du Lust und Zeit hattest, dabei zu sein. Es hat mir wirklich irre viel Spaß gemacht, in deine Ideen, Arbeiten und Visionen einzutauchen. Ich sag mal toi toi toi. Wir werden auf dem Laufenden bleiben, automatisch, was du treibst und uns hoffentlich bei nächstbester Gelegenheit wiedersehen und gucken, was du für neue Ideen spinnst. Lieben Dank für deinen Besuch.
Auf ins Bällebad!